Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Es geht um Eier, um richtige Hühnereier im neuen Roman von Sabine Rennefanz. Aber in diesem Buch geht es auch um die Menschen, die diese Eier verschenken oder verkaufen. Zum Beispiel um ihren schon erwachsenen Kindern auf etwas verquere Weise ihre Liebe zu zeigen oder einfach um nach der Wende in ihrem Dorf etwas dazu zu verdienen. Kosackenberg heißt dieses Dorf und das Buch. Und ich freue mich, dass Sabine Rennefanz gleich hier damit zu Gast ist. Vom brandenburgischen Kosackenberg in die britische Metropole London. Das ist ein weiter Weg und zwar nicht nur in Kilometern, sondern vor allem auch mental und emotional. Das erfährt Kathleen, die Erzählerin im neuen Roman von Sabine Rennefanz, der auch so heißt wie der Ort, an dem er spielt, Kosackenberg. Sabine Rennefanz kennen Sie nicht nur als Kolumnistin beim Spiegel. Sie hat 2013 den Bestseller Eisenkinder, die stille Wut der Wendekinder veröffentlicht und ist immer wieder auch bei uns hier im Programm zu Gast, um zum Beispiel das politische Geschehen zu kommentieren. Heute aber sprechen wir über Ihren Roman Kosackenberg. Hallo Sabine Rennefanz, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe es gerade gesagt, Sie sind eine preisgekrönte und profilierte Journalistin. Sie äußern Ihre Meinung in vielen wichtigen Medien, also haben auch Gelegenheit, sie zu äußern. Wir haben zuletzt über Ihr Sachbuch Frauen und Kinder zuletzt miteinander gesprochen. Jetzt Ihr zweiter Roman. Warum schreiben Sie eigentlich auch noch Romane? Was kann man in so einer literarischen Form, was können Sie da äußern, was in diesen anderen Textsorten nicht geht?
Ich fand das sehr befreiend, einen Roman zu schreiben. Bei den Kolumnen geht es ja darum, wirklich auch Meinung auf den Punkt zu bringen und auch Meinung zu haben. Manchmal auch, wenn man ja im Tagesgeschehen noch nicht alle Informationen hat. Das ist der Journalismus, also das ist Teil des Journalismus. Und ich habe das sehr genossen, im Roman das eben nicht zu müssen. Und ich mag auch Romane nicht, die mir eigentlich wie so Leitartikel erscheinen, sondern ich mag es eher ein bisschen ambivalenter. Und gerade dieses Thema, was ich auch beackern wollte, also wie sich auch die Beziehungen verändern, wenn man weggeht. Also gerade, also Kosackenberg ist ja ein fiktives Dorf in Ostdeutschland und meine Heldin ist weggegangen in die Großstadt, also das hat natürlich auch für große Konflikte dann gesorgt mit der Familie, mit Freunden und in diese Konflikte reinzugehen, das erschien mir in der Literatur einfacher zu sein, beziehungsweise man hat irgendwie eine größere Freiheit auch Verletzungen, Schmerz auch auszuloten.
Sie haben schon gesagt, diese Kathleen, die ist nach London gegangen, die ist da eine erfolgreiche Grafikdesignerin für so ein Designmagazin und Sie haben das ganz schön gemacht, dass Sie so 10 Kapitel haben, in denen Sie jedes Mal quasi nochmal nach Hause kommt und man spürt eigentlich wieder eine zunehmende Entfremdung stattfindet zu ihrer Mutter oder zu ihrer Kindheitsfreundin, eigentlich zu allen, die sie trifft. Was zieht denn diese Kathleen trotzdem immer wieder dahin?
Ja, das weiß sie vielleicht selbst auch nicht so richtig. Sie will das ja am Anfang auch gar nicht. Also sie will sich eigentlich losreißen und sie merkt dann aber, dass das eben nicht so geht und dass man die Erfahrung mit der Familie, mit der Kindheit eigentlich überall hin mitnimmt und das Verhältnis zu dem Dorf, das verändert sich. Und sie sucht, glaube ich, schon auch nach einer Verbindung. Sie sucht auch nach einem Teil von sich, den sie verloren hat oder meint verloren zu haben und hadert dann auch immer wieder. Also sie ist auch nicht immer so freiwillig, dass sie kommt. Sie ist dann eingeladen, fühlt sich verpflichtet bei einer Hochzeit ist dann eigentlich schon total sauer auf der Fahrt und findet alles nervig und das Dorf und so klein und der blöde Taxifahrer und alle sind so unhöflich. Also so ein Widerwillen, also sie ist so auf der Suche, ne, und versucht irgendwie diese zwei Teile, die sie in sich spürt, also diese kosmopolitische Kathleen und diese dörfliche Kathleen irgendwie zusammenzubringen.
Und die Frauen da im Dorf, die sie sehr toll gezeichnet haben, finde ich, die haben das ja gar nicht. Also Kathleens Mutter, die wollte schon, schreiben sie da, auch während, noch vor der Wende überhaupt nie irgendwo hinfahren. Keiner käme da mal auf die Idee, die Tochter in London besuchen zu wollen. Warum haben die nicht diesen Drang? Was verbindet die mit diesem Ort?
Ja, die sind sehr heimatverbunden und können auch gar nicht verstehen, warum es Kathleen so in die Ferne getrieben hat. Beziehungsweise bei der Mutter ist das so ein bisschen ambivalent. Also die Mutter wollte eigentlich, dass die Tochter erfolgreich ist und ihr eigenes Ding macht. Und in diesem auffordern, wegzugehen, steckt aber natürlich dann auch das Problem drin, dass das Weggehen von Kathleen dann auch zu einer Entfernung von der Mutter letztlich führt. Also so ein Double Bind, irgendwie so eine gegenläufige Bewegung. Und was Kathleen so ärgert, ist, dass es halt so wenig Neugier gibt und dass die Dagebliebenen auch ihr neues Leben und ihren neuen Beruf überhaupt nicht verstehen, dass die nie Fragen stellen, dass die nicht über ihre Welt im Landkreis quasi drüber hinweg schauen. Und dadurch entstehen auch immer wieder Konflikte. Aber man merkt auch, also ich versuche das dann so zu gestalten, dass es eben auch also so eine Sprachlosigkeit gibt. Die finden zum Teil gar keine gemeinsame Sprache mehr, gar kein Miteinanderreden mehr. Und ist auch das, was mir jetzt im Leben, was ich so beobachtet habe, was irgendwie zunimmt und was ich gerne in Worte fassen wollte.
Die haben ja auch oft ganz falsche Bilder voneinander. Mhm. Also Kathleen verbessert dann ihre Mutter und denkt, ja, das redet die da Dummes. Aber es ist einen ganz anderen Grund, dass sie Sachen so ausdrückt. Also man ist da auch so ein bisschen gefangen. Ich mochte aber diese Frauenfiguren, die sie gezeichnet haben, sehr, sehr gern. Also diese Elke, die Mutter, oder auch die Nadine, die ihre zwei Kinder alleine groß sieht und sowas ganz Handfestes hat. Ich fand interessant, dass die Männer eigentlich in dem Buch vor allem durch Abwesenheit glänzen.
Ja, genau. Also das ist natürlich eine interessante Konstruktion gewesen, weil ja, wenn man jetzt in den Medien so guckt, denkt man immer, ja, Frauenflucht, die Frauen sind weggegangen aus Ostdeutschland. Und ich wollte aber eigentlich die Frauen auch zeichnen, also die weggegangen sind, aber die auch da geblieben sind und die sich dann auch in dieser Ruinenlandschaft quasi behaupten müssen und wie die sich behaupten und wie die da auch so eine Hartnäckigkeit und auch Härte entwickeln, aber nicht nur, also Hartnäckigkeit auch im positiven Sinn, also auch eine Widerständigkeit. Die versuchen ja schon auch, also die Nadine versucht schon auch so in dem Dorf auch dann was zu machen, auch wenn das Kathleen total schrecklich findet, was sie macht.
Versucht zum Beispiel Heileier zu verkaufen, damit wir endlich mal auf die Eier
auf die
kommen,
Eier
die ich am
kommen,
Anfang
genau,
erzähle.
Ja.
Das fand ich auch sehr hübsch, dass da eben ständig auch Eier den Kindern mit eingepackt werden, obwohl die eben nicht so einfach beim Flugverkehr, denke ich mal, zu transportieren sind. Was haben diese Eier in dem Buch denn für eine Funktion eigentlich?
Ja, am Anfang war das Ei sozusagen, mein Nachdenken über dieses Buch oder was dann letztlich das Buch geworden ist, hat so angefangen, dass meine Mutter und meine Großmutter mir immer Eier mitgegeben haben. Also über all diese Jahre und in alle Städte, in die ich immer gereist bin, wo ich gelebt habe. Also Eier, warum die so eine große Bedeutung hatten, das hat mich irgendwie wahnsinnig fasziniert. Dieses Symbol auch des Eis, also auch als Funktion, also dieses Ei, was ja so den Anfang symbolisiert, auch Fruchtbarkeit, auch so eine Zerbrechlichkeit. Also da steckte für mich ganz, ganz viel Stoff irgendwie drin. Die Eier sind so ein bisschen so ein roter Faden. Also das Ei auch im übertragenen Sinne, wie gesagt, Fruchtbarkeit, Aufbäumen gegen so ein Altern, auch Mutter-Kind-Beziehung. Das spielt da alles so mit rein.
Also ist doch auch ein bisschen was von ihrer eigenen Biografie damit eingeflossen, denn so ein paar Parallelen gibt es ja schon. Sie kommen ja auch aus Brandenburg, sie waren auch in London. Wie nah ist Ihnen denn diese Kathleen?
Na gut, also jeder, der schreibt, die meisten Leute arbeiten ja nicht im luftleeren Raum so und denken sich irgendwie am grünen Tisch was aus, sondern man arbeitet quasi wie so ein Handwerker mit Material und das Material kommt aus dem Leben, Beobachtetes, Erzähltes, von anderen Erlebtes und dann formt man das. Also und vieles, worüber Kathleen nachdenkt, darüber denke ich auch nach oder darüber denken Freundinnen von mir nach, die weggegangen sind. Also so ein ganz klassischer handwerklicher Prozess im Prinzip. Aber das ist jetzt keine Autobiografie oder so ein Sachbuch wie jetzt zum Beispiel Eisenkinder, was sehr nah an mir dran war. Also so ist das jetzt nicht.
Aber ich habe mich auch gefragt, diese Entfremdung, die Kathleen da immer wieder erlebt, wenn sie zurückkommt, dieses, dass die Eltern oder auch die Menschen im Dorf gar nicht verstehen, was sie zum Beispiel da macht beruflich, dass es nichts Handfestes ist, heißt das mal. Sie ist so eine Bildschieberin, also ist auch ein bisschen abwertend, weil man es eben nicht versteht. Das ist ja auch ganz viel weniger eigentlich so ein Ost-West-Thema als eben über sozialen Aufstieg. Mhm. Das ist ja was jeder kennt, der so einen Bildungsaufstieg gemacht hat. Ist das eigentlich eher so Ihr zentrales Thema in diesem Buch?
Ja, genau. Also es ist eigentlich eher so dieses, was auch Didier Eribon in seinem berühmten Buch Rückkehr nach Reims beschrieben hat. Also diese Gleichzeitigkeit, die so Aufsteiger haben, die diese Erfahrung aus einer anderen Schicht haben und dann diesen Schichtwechsel haben und immer so zwei Teile mit sich herumtragen und diese Teile auch so miteinander wieder streiten. Und ich habe auch, also es ist einfach Zufall, dass das Buch in Ostdeutschland spielt, weil mir da, wie so oft, die Brüche eben härter erschienen, weil so mehr Leute weggegangen sind. Aber es könnte auch in einem Dorf in Bayern spielen oder es könnte auch, also zwischen Nord- und Südengland oder so. Also so gibt es ja auch diese Konflikte. Ich glaube, jeder, der irgendwie seine Herkunft verlassen hat, der könnte sich darin auch wiederfinden.
Und das ist ja ein großes Thema seit ein paar Jahren in der Gegenwartsliteratur. Was denken Sie, warum das auf einmal so, es kommt einem ja vor, als wäre das so aus dem Nichts fast so aufgeploppt. Warum beschäftigt das auf einmal so viele?
Das ist eine gute Frage. Das hat wahrscheinlich schon auch mit den stärkeren Identitäten, der stärkeren Identitätspolitik zu tun und dass man sich fragt, wer ist man, wo kommt man her? Und es ist aber ja auch so eine Rückkehr quasi des Wortes Klasse. Also gerade in Deutschland war das ja jahrzehntelang fast verpönt und das Wort
hier. Man glaubte, das auch überwunden.
Genau, die nivellierte Mittelstandsgesellschaft, ganz wichtiger Begriff in der bundesdeutschen, westdeutschen Soziologie. Wir sind eigentlich alle gleich, es gibt keine Unterschiede. Und jetzt merkt man eben so, dass das eben doch nicht so ist und gerade so diese Schicht Unterschiede oder Klassenunterschiede, dass das einfach doch die Gesellschaft, auch die deutsche Gesellschaft, noch sehr, sehr stark prägt.
Was ich jetzt in Kosackenberg wieder sehr eindringlich fand, ist, dass diese Entwurzelung, also man muss unbedingt weg, weil man es nicht mehr aushält, aber sie kommt ja auch nicht direkt in diesem neuen Ort so richtig an. Das ist also schwierig, irgendwie heimisch zu werden, anders als für die Mutter oder für Nadine. Woran findet sie denn am Ende dann doch irgendwie Halt oder Menschen wie Kathleen?
Na, liebe Frau Gerg, ich kann Ihnen jetzt nicht das Ende verraten.
Nein, das
wir
nicht.
Wollen jetzt hier nicht spoilern.
Nee, aber gut, dann sagen wir einfach unbedingt lesen.
Genau, unbedingt
dann
lesen.
Alle Heimatlosen, wie man Heimat findet. Okay, Sabine Renne-Franz, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Und der Roman Kosackenberg ist beim Aufbau Verlag erschienen, hat 222 Seiten und kostet 22 Euro. Romane wie Landnahme oder Der fremde Freund haben Christoph Hein zu einem der bedeutenden Schriftsteller der Gegenwart gemacht. Persönliches und Politisches ist in seinen Erzählungen immer eng miteinander verwoben, auch in seiner eigenen Biografie. In den 70er Jahren war er Dramaturg und Hausautor der Berliner Volksbühne und er war der erste Präsident des gesamtdeutschen PEN. Heute feiert er seinen 80. Geburtstag und am Wochenende, da wurde im Brechthaus in Berlin schon vorgefeiert. Gerd Brendel war für uns dabei und hat zugehört, wie Christoph Hein von den Wurzeln seiner literarischen Bildung erzählt hat.
Ja, da ich mit 12 Jahren dieses Gesamtwerk von Shakespeare und das von Schiller gelesen habe, weil in der kleinen Stadt, wo ich da wohnte, gab es nicht so viele Bücher, die ich hatte alle durch. Und dann bin ich ja diese,
erzählt Christoph Hein im Brechthaus über seine literarische Früherziehung. Die allerdings half ihm wenig, denn das Pfarrerkind galt in der DDR der 50er Jahre nicht würdig für Oberschule und Abitur. Hein schlug sich durch als Montagearbeiter, Buchhändler, Schauspieler, studierte schließlich nach Abendabitur in Leipzig Philosophie. In den 70er Jahren landete er in seinem ersten Traumjob als Dramaturg und Hausautor an der Berliner Volksbühne unter dem legendären Intendanten Benno Besson. Zum berufsmäßigen Schriftsteller wurde Hein danach fast zufällig.
Da Besson nicht mehr an dem Theater war, kündigte ich auch, weil ich mit dem Nachfolger nichts zu tun haben wollte und musste dann überlegen, womit ich jetzt so das Geld verdiene. Ich hatte ja auch Familie. Und dann habe ich einfach die Schubladen, da alle Manuskripte zusammengenommen, habe mir angeschaut, welches der beste Verlag in der DDR war und bin zu denen gegangen.
Dem Aufbau Verlag. Bei dem erschien auch Drachenblut. Der Roman, mit dem Hein Anfang der 80er Jahre schlagartig berühmt in Ost wie West wurde. Nüchtern, fast unbehelligt, erzählt Christoph Hein.
Da bin ich dann auch gnadenlos. Bin nicht der Richter meiner Figuren, sondern ich versuche sie sehr genau zu beschreiben. Da sind dann Gefühle wie Trauer oder Verzweiflung helfen da nicht weiter.
Die Gefühle stellen sich beim Lesen ein, wenn Mann oder Frau sich wiedererkennt. Wie zum Beispiel in den Gedanken der Ich-Erzählerin aus Drachenblut beim Betrachten ihres vergilbten Hochzeitsfotos.
Auf dem Hochzeitsfoto erkenne ich mich heute gar nicht wieder. Ein blasses, unreifes Gesicht neben einem pubertär wirkenden jungen Mann, umgeben von befriedigt strahlenden Verwandten, deren fröhliche Erleichterung noch auf dem Foto dröhnend durchschlägt.
Am Wochenende im Brechthaus gelesen von Carmen Maja Antoni, einer langjährigen Weggefährtin aus Volksbühnentagen.
Erst viel später beim Betrachten anderer Hochzeitfotos entdeckte ich hinter den verängstigten Gesichtern die Anarchisten. Es sind ratlose, verschüchterte Umstürzler, aber in ihren Augen schimmert unübersehbar etwas von Glück und der Hoffnung aller Anarchie.
Dass vieles nicht in Ordnung war in der DDR, verhandelte Hein sehr zum Missfallen der DDR-Kulturbürokraten in seinen Romanen und vor allem in seinen Stücken. Cromwell von 1980 und Ritter der Tafelrunde, uraufgeführt im Frühjahr 1989, erzählen vom Ende der DDR als Historien- oder Sagendrama.
Er glaubt nicht mehr an den Gral, er hat die Suche aufgegeben. Es war ein schöner Traum, schreibt er, aber die Welt sei nicht danach.
Wenn man jahrelang einer Idee hinterherrennt, ohne ihr auch nur ein winziges Stückchen näher gekommen zu sein, dann ist das etwas sehr Niederdrückendes.
Sich durchsetzen müssen, das war schon das Spannendste an diesem komischen Land.
Erzählt Hein später beim Geburtstagsfeiern.
Wenn ich völlig unbehelligt durchs Leben komme, habe ich nichts zu erzählen. Insofern war mein Leben mit diesen ganzen Zwängen und Bedrängnissen für das literarische Schaffen recht hilfreich.
Die Bedrängnisse sind verschwunden, aber Christoph Hein beobachtet weiter gnadenlos.
Dieser unglaubliche, gründliche Weg und dieses Kommen auf diese Erde und dieses leere Gehen,
nennt die Schauspielerin Carmen Maja Antoni das.
Das sind Schicksale von ganz normalen Menschen von Anfang bis zum Ende.
Wie das des Autohändlers Willenbrock im gleichnamigen Roman, verfilmt von Andreas Dresen mit Axel Prahl in der Hauptrolle. Eine Nachwendegeschichte. Und Heinz' schonungsloser Blick spart sich selbst nicht aus. In seinen weniger bekannten lyrischen Texten, die Hans-Eckart Wenzel vertont hat, klingt Christoph Hein nach französischem Chanson.
Ich lächelte stets, wenn das Lächeln besticht, zu zeigen, mir geht es nicht schlecht. Mir wuchs der Erfolg aus meinem Gesicht.
Und das klingt dann gar nicht gnadenlos, sondern demütig.
Das ist mein Refrain, ich weiß, wie er geht. Immer zu wenig, immer zu wenig, immer zu wenig, immer zu wenig. Immer zu wenig, immer zu wenig, immer zu wenig und alles zu spät.
Musikprogramm bei der vorgezogenen Geburtstagsfeier für Christoph Hein im Brecht-Forum. Gerd Brendel war dabei und richtig gefeiert wird heute und wir gratulieren natürlich auch noch.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Seit inzwischen 13 Jahren herrscht in Syrien Krieg. Die Hälfte der Bevölkerung musste inzwischen das Land verlassen und es ist auch kein Ende dieses Konflikts absehbar. Der Roman, über den wir jetzt sprechen, der erzählt vom Beginn der syrischen Revolution. Da waren Tage, ist der Titel dieses Debütromans von Luna Ali, die in Berlin lebt und selbst schon 1993 aus Syrien nach Deutschland gekommen ist. Lara Sielmann hat ihr Buch gelesen. Da waren Tage, das klingt ja eigentlich eher poetisch so als Titel und man kommt gar nicht auf die Idee, dass es da vielleicht um die syrische Revolution gehen könnte. Worauf spielt denn dieser Titel an?
Ja, der spielt so auf die erste hoffnungsvolle Zeit der syrischen Revolution 2011 an. Konkret geht es in diesem Buch um den jungen, ja syrisch-deutschen Studenten Aras, der als Kind in den 90er Jahren mit seiner Mutter und Schwester eben aus Syrien nach Deutschland kommt. nachdem sein Vater dort als politischer Aktivist verschwunden ist. Aras lebt nun als junger Erwachsener bereits mit seiner Freundin und dem gemeinsamen Hund zusammen und die Geschichte setzt am 15.03.2011 ein, also am Tag, als die syrische Revolution beginnt, der zu einem Wendepunkt in seinem Leben werden soll.
Und wie reagiert dieser Aras darauf? Der studiert ja Jura, engagiert sich auch politisch. Was ist das überhaupt für ein Typ?
Also es ist wirklich ein ganz aufrichtiger, nachdenklicher, sehr kluger, liebenswerter Mensch, der ein sehr hohes Verantwortungsgefühl und auch Gerechtigkeitssinn hat. In seinem Jurastudium gehört er somit zu den Besten seines Jahrgangs. Und seine Motivation ist vor allem Menschen, die eher abseits in der deutschen Gesellschaft stehen, wie Obdachlose oder eben Geflüchtete, rechtlich zu unterstützen. Mehr kann er in seinen Augen auch nicht machen, dafür Aras das deutsche Rechtssystem weniger auf Gerechtigkeit als auf Auslegung basiert. Er ist eben auch aktivistisch tätig, organisiert Demos für die syrische Revolution, ist im Aster der Uni und sogar Stipendiat einer politischen Stiftung.
Also er ist dann offenbar auch so ein bisschen zerrissen zwischen diesen zwei Ländern und zwei Bezugspunkten, die er hat. Ist das auch das Thema des Buchs?
Ja, also absolut. Er ist ja deutsch sozialisiert, aber natürlich mit der arabischen Sprache und auch syrischen Kultur aufgewachsen, steht auch im Kontakt mit seiner Verwandtschaft in Syrien. Durch den Ausbruch der Revolution und auch so dieser sehr brutale Verlauf, der darauf folgt, aber auch so diese mangelnde Hilfe anderer Weltmächte, sage ich mal, macht sich bei ihm so langsam, aber sehr intensiv ein Gefühl der Ohnmacht breit. Und was ihn auch richtig, ja, quasi schon fast verrückt macht, ist so diese Unwissenheit über die arabische Welt in Deutschland und auch so das mangelnde Interesse, was er hier wahrnimmt, eben im Anbetracht auch des ganzen Leids, was in seiner Heimat passiert. Und auch so mit diesem Label, was er hier aufgedrückt bekommen hat, so diese Rolle des super integrierten Geflüchteten. Ich hatte es ja gerade erzählt, er ist Stipendiat, er ist in Talkshows sogar eingeladen, in denen er eben diese Rolle auch erfüllen muss und erzählen soll, wie es sich hier quasi so als Geflüchteter lebt. Und mit all dem kann er sich immer weniger arrangieren und er fühlt sich dementsprechend nicht nur zerrissen, sondern weiß wirklich nicht mehr, wo er hingehört und was er überhaupt machen kann.
Und wie bringt die Autorin das so zum Ausdruck, diese Zerrissenheit? Also wie ist das Buch überhaupt geschrieben?
Ja, wir haben es wirklich mit einem wahnsinnig dichten Sprachnetz zu tun, was der Komplexität und Aras zunehmende Auswegslosigkeit für mich auch total entspricht, in das Luna Ali zusätzlich auch ein unglaubliches Wissen über das Recht, das Rechtssystem, Rechtsgeschichte, Philosophie, sogar Mathematik, aber auch Deutschland und die arabische Welt verwebt. Gleichzeitig erzählt sie die Geschichte aber auch ganz leicht. Also sie spielt mit der deutschen Grammatik. Immer wieder beginnen ihre Sätze zum Beispiel mit dem Objekt. Die Verben lässt sie wandern. Sie benutzt auch arabische Ausdrücke in lateinischer Schrift, ersetzt aber zum Beispiel die Buchstaben öfter durch Zahlen, wie es umgangssprachlich passiert, zum Beispiel so in Social Media Posts, die ihr Protagonist auch täglich konsumiert. Dazu sind diese Figuren, also nicht nur Aras, sondern auch diese ganzen Nebenfiguren wie die Mutter, seine Freundin, wirklich sehr greifbar und lebendig gestaltet. Als Strukturelement des Romans dient der Jahrestag wiederum der Revolution. Also jedes Kapitel spielt in einem anderen Jahr nach dem Ausbruch und zeigt Aras in verschiedenen Lebenssituationen eben seines jungen Erwachsenenlebens. Und zeichnet so auch eben so den Verlauf des arabischen Frühlings nach. Und so fungiert das Politische zugleich auch als das ordnende Element. Und das fand ich sehr, ja, sehr beeindruckend.
Also hat dich überzeugt, dieses Buch, und neugierig gemacht auf weitere Bücher, denn das ist ja ein Debüt.
Absolut, ja. Also ich bin wirklich sehr beeindruckt von diesem Debüt und eben wie Luna Ali es schafft, auf knapp 300 Seiten, also die Komplexität des arabischen Frühlings, der syrischen Revolution, die Rolle Deutschlands darin auch, sowie große philosophische Fragen nach dem Wert des Menschen. Darum geht es ja im Kern auch immer wieder so erfahrbar zu machen. Und dabei spielt vor allem eben auch diese Sprache dieses Buches eine ganz wichtige Rolle, weil in ihr das Geschilderte wirklich inhärent ist. Und dadurch schafft Luna Ali ja einen ganz eigenen Sog und Zugänglichkeit, eine ganz eigene Versprachlichung.
Lara Sielmann über den Roman Da waren Tage von Luna Ali. Erschienen ist das Buch beim Fischer Verlag. Es hat 304 Seiten und kostet 24 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Gustav Marx, ich bin 20 Jahre alt und studiere momentan in Wuppertal Psychologie. Ich bin gerade in Freiburg zu Besuch, meine Freundin wohnt hier. Ich möchte eigentlich drei Bücher von Stieg Larsson vorstellen und ja, jetzt eigentlich Verdammnis ist das zweite Buch der Trilogie. Es sind drei Romane, die aufeinander basieren. Es geht eigentlich um einen Journalisten, der ist Wirtschaftsjournalist und der deckt dann einen der wichtigsten Konzerne, deckt er auf, dass die Wirtschaftsbetrug machen, und währenddessen deckt er halt immer noch mehr Fälle auf, wie so ein Typ, der viele Frauen vergewaltigt und ermordet hat, und verschiedene Mordfälle und verschiedene Fälle, die in einem Buch passieren, und der Typ und seine Freundin, die er kennenlernt, die lösen das alles, und es ist einfach total spannend. Am Anfang ist es sehr, sehr wirtschaftlich, also es geht ums Wirtschaftliche, aber es ist eher so nebensächlich, aber das wird dann eher so politisch und auch so ein bisschen Sozialkritik ist dabei. Man wird süchtig nach der Geschichte, wenn man liest, und man kann nicht aufhören, weil man unbedingt wissen will, was passiert. Und das habe ich nicht bei vielen Büchern. Überragend. Super. Das ist eine Buchempfehlung.
Gustav Marx liest also in Freiburg Verdammnis, den zweiten Teil der Millennium-Trilogie von Stieg Larsson. Übersetzt hat diese Bücher Wiebke Kuhn, erschienen beim Münchner Heine Verlag als Taschenbuch. 768 Seiten, kosten 13 Euro. Gemeinschaft, das war ja das, was in der Corona-Pandemie vielen am meisten gefehlt hat. Und deshalb passt es eigentlich ganz gut, dass jetzt mehr als 30 amerikanische Autorinnen und Autoren gemeinsam einen Roman über diese Zeit geschrieben haben. Er spielt im Frühjahr 2020. Da war New York die am schwersten von der Pandemie betroffene Stadt in den USA. Mehr als 30.000 Menschen starben dort im ersten Jahr an Covid. Am 20. März hatte New Yorks Bürgermeister Andrew Cuomo den ersten Lockdown angeordnet, und genau in dieser Zeit spielt der Roman 14 Tage, den Margaret Atwood und Douglas Preston herausgegeben haben. Jetzt ist dieses ungewöhnliche Gemeinschaftswerk über eine Zeit, die man eigentlich am liebsten vergessen hätte, als Hörbuch erschienen, und Georg Gruber stellt es vor.
Vor ein paar Tagen hatten die New Yorker angefangen, um 7 Uhr abends, kurz nach Sonnenuntergang, den Ärzten und anderen an vorderster Front Tätigen laut Beifall zu spenden. Es fühlte sich gut an, zumindest irgendwas zu tun und aus der Routine auszubrechen.
14 Tage spielt in der Zeit des ersten Lockdowns in New York. Die Zahl der Corona-Infizierten und Toten steigt, die Stadt ist lahmgelegt. Wer es sich leisten kann, ist aufs Land geflohen. Nicht so die Bewohner eines heruntergekommenen Mietshauses in der Lower East Side.
So spielte es sich ein, dass wir uns kurz vor 7 auf dem Dach einfanden und, wenn es soweit war, alle klatschten, jubelten, auf Töpfe schlugen und pfiffen, gemeinsam mit dem Rest der Stadt. Das war der Auftakt zum Abend.
Ganz unterschiedliche Charaktere treffen dort auf dem Dach zusammen. Zuerst ist jeder nur für sich, schließlich kommen die Menschen miteinander ins Gespräch und erzählen sich Geschichten. Abgeschieden vom Rest der Welt. 14 Tage erinnert dabei ganz bewusst an das Dekameron aus dem 14. Jahrhundert, die berühmte Novellensammlung Boccaccios, in der 10 Menschen vor der Pest in ein florentinisches Landhaus fliehen und einander Geschichten erzählen.
»Ich habe eine Geschichte über die Fantasie«, sagte Tango. »Ich mache das beruflich, Leute aus dem Alltag entführen.« Wir alle wandten uns ihr zu. »Darf ich fragen«, fragte Eurovision, »worin dieser erstaunliche Beruf besteht?« »Ich schreibe Liebesromane.«
Chronistin dieser Abende ist die Hausmeisterin. Sie gibt den Erzählenden Spitznamen wie Eurovision oder Blackbeard und nimmt unbemerkt alle Geschichten mit ihrem Smartphone auf und transkribiert sie anschließend. Die Pandemie gibt dabei den Rahmen. Erzählt werden dann aber ganz uramerikanische Geschichten von Rassismus und Gewalt, Geschichten von Wendepunkten im Leben, von Einsamkeit, von der Liebe und vom Tod, sehr persönliche Erinnerungen.
»Der Irak hat mich echt fertig gemacht«, sagte Blackbeard. »Dabei wurde ich noch nicht mal verwundet. Es reichte schon, da zu sein, nie zu wissen, wer der Feind war oder ob im nächsten Müllhaufen eine Bombe versteckt war, und alle hassten einen.«
36 Schriftstellerinnen und Schriftsteller der US-amerikanischen Gegenwartsliteratur haben sich an diesem Gemeinschaftsroman beteiligt, einem Projekt der Authors Guild of America. Von Margaret Atwood über John Grisham und Dave Eggers bis zu Alice Randall, Tess Gerritsen und Douglas Preston. Gelesen von der Schauspielerin Simone Kapst. Sie schafft es sehr souverän, diese ganz unterschiedlichen Geschichten zu einer großen Erzählung zusammenzubinden. Genau im richtigen Maß variiert sie ihre Stimmlage, je nachdem, wer gerade das Wort führt.
Er schwamm über den Mississippi und er fühlte sich auf seltsame Weise zu Hause, als sei es seine Bestimmung, als gehöre er zu diesem Fluss und der Fluss zu ihm.
15,5 Stunden, so lange dauert diese eindrucksvolle Lesung, die einen zurückführt in die dunkle Zeit der Pandemie, die noch gar nicht so lange her ist und doch so unwirklich erscheint. Eine Zeitreise also und gleichzeitig ein vielstimmiges Panorama der amerikanischen Gesellschaft mit ihren Träumen, Brüchen und Verwerfungen.
Mein Daddy hat mir beigebracht, gerade und schnell und als Erste zu schießen. Wir rasten davon, während ich den Rednecks mit beiden Pistolen zugleich die Reifen ihres Trucks zerschoss. Wir hielten nur an, um frische Munition zu kaufen und fuhren lachend und Johnny Cash singend in Jackson ein.
14 Tage ist nicht die erste Verarbeitung der Corona-Jahre. Doch diese Erzählung von den Menschen auf der Dachterrasse und ihren so unterschiedlichen Geschichten und Schicksalen wird in Erinnerung bleiben.
Georg Gruber stellte den Gemeinschaftsroman 14 Tage vor, herausgegeben von Margaret Atwood und Douglas Preston, gelesen von Simone Kapst, und die Lesung ist beim Verlag Hörbuch Hamburg erschienen.